Ich lese zur Einleitung der Predigt in 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Am vergangenen Palmsonntag haben wir mitgehört, was geschehen ist damals, als Jesus in das damalige Haus Gottes eingetreten ist, vor seinem Opfertod am Kreuz. Er musste die Händler, die Verkäufer aus diesem Haus austreiben. Die, die mitgehört haben, können sich erinnern. Das wurde uns erinnert am vergangenen Palmsonntag. Und jetzt lesen wir hier, dass Gott spricht weiter von seinem Haus. Und wir wurden schon am letzten Sonntag daran erinnert, dieses Haus soll Bethaus sein. Das heißt zusammenfassend, ein Haus, wo man sich zu Gott wendet. Wo man sein Angesicht suchen darf. Vor sein Angesicht kommen darf. Und es ist die Gemeinde hier genannt, des lebendigen Gottes, Haus Gottes. Gemeinde des lebendigen Gottes. Der ewige, allmächtige Schöpfergott, er ist barmherzig und von großer Güte und deshalb will er den Menschen zurückbringen vom Tod zum Leben in die Gemeinschaft mit ihm, weil der Mensch getrennt ist. Durch seine Abwendung von Gott, Adam und Eva schon, die ganze Menschheit getrennt von Gott, tot. Und Gott zeigt diese Absicht seiner Barmherzigkeit, uns zurückzubringen zu ihm. Er zeigt diese Absicht den Nationen der Welt durch ein Volk von Menschen, denen er präzise Anweisungen gab. Ein Zelt in der Wüste wurde damals zuerst gebaut und danach ein Haus, der Tempel. Und dieses Volk ist Israel mit der Stiftshütte und danach den Tempel. In diesem Haus Gottes wurden im Vorhof unzählige Tiere geschlachtet. Das Volk musste sich bewusst bleiben, dass nicht Gott Opfer braucht, nein. Er braucht keine Opfer, sondern der Mensch braucht das Leben von dem, der das Leben ist, der lebendige Gott. Der Mensch ist tot. Gott braucht keine Opfer, aber wir brauchen das Opfer des Lebens, damit wir leben dürfen wieder. Und das kann nur Gott geben. Er, der lebendige Gott. Er spricht zum Beispiel Gott im Psalm 50, Vers 7 und sagt, höre, mein Volk, so will ich reden, Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes. Das Vieh auf 1000 Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt, spricht Gott. Wenn ich hungrig wäre, sagt er weiter, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Psalm 50, Vers 7 und folgende. Und dann heißt es in Jesaja 40, der Prophet spricht von Gott, der Prophet Jesaja, und er sagt, der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer, genügt nicht. Schon die vielen Schlachtungen im Vorhof, im Tempel dort, mussten immer wieder darauf hinweisen. Was auf was? Das stellvertretende Opfer des Lebens bringt das Leben dem, der tot ist. Und das ist der Mensch, getrennt von Gott. Schon das Geschehen im Tempel vor Christus. Der Tempel als Haus Gottes. Dieses Zeugnis von diesem Gebäude erhob und bezeugte die grundlegende Wahrheit Gottes. Gott selbst führte Priestertum und Opfer. Er führte es zum Höhepunkt und er führte es zur Vollendung. Er rettet die Menschen heraus aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Durch seine Kraft und Macht. Und er bringt die Menschen durch seine Kraft und Macht, weil er das Leben bringt. Er bringt sie zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Galater 1, Vers 4. Und zur Zeit des Tempels reisten damals die Juden von weit her an. Sie konnten nicht die Tiere immer mit sich führen oder tragen bis nach Jerusalem. Ging nicht. Sie kamen von weit her. Und doch, steht geschrieben, doch sollten sie vor Gott im Tempel dankbar bekennen, was? Ich lese 5. Mose 14. Sie sollten dankbar bekennen, alles, was ich bin und habe, kommt von ihm allein. Gott ließ ihnen sagen, dass sie von ihrem materiellen Segen einen Zehnten verkaufen sollten, das erhaltene Geld dann mitnehmen nach Jerusalem. Es heißt, geschrieben steht so, in ihrer Hand sollten sie dieses Geld zusammenbinden und es mitnehmen nach Jerusalem. Und dann heißt es, und gib das Geld für das aus, dann dort, was irgend dein Herz begehrt, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Diese Vorgehensweise wurde anscheinend besonders zur Zeit des Römischen Reiches, als Jesus nach Jerusalem einkehrte, haben wir gehört letzten Sonntag, von vielen Händlern damals und Verkäufern zum Tempelgeschäft gemacht. Nicht wahr? Aber im Jahre 70, im Jahre 70 nach Christus, kamen die Schreckenstage über Jerusalem. Und das Tempelhaus, dieses Tempelgebäude, wurde zerstört. Jesus hatte diese tragischen Tage angekündigt. Was Jesus eben angekündigt hat, in Markus 13 wird es angekündigt von Jesus selbst, Lukas 21 vor seinem Opfertod am Kreuz. Die Absicht Gottes aber bleibt. Dieses Tempelhaus aus Steinen wird zerstört. Die Absicht Gottes bleibt. Sein Haus soll ein Ort der Gemeinschaft, des Menschen mit Gott sein, im Gebet. Und diese Gemeinschaft soll allen Menschen aus allen Nationen zugänglich sein. Wunderbar. Dies sagen schon die Propheten voraus. Jesaja zum Beispiel. Und es wird betont im neuen Bund, es hat sich und es hat sich erfüllt und wird sich noch erfüllen in dieser Zeit, Gnadenzeit, die Gott der Menschheit schenkt. Einige Jahre vor der Zerstörung des Tempels redet Gott zu der Welt, so wie er es heute noch sagt in seinem Wort. Wir können es nachlesen in Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 13, ich zitiere, dort heißt es: Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und weiter ertönt die wunderbare Einladung zu der Gemeinschaft mit ihm. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 4,16. Nun ist das Haus Gottes offen, dass der Mensch im Gebet zu Gott kommen darf. Nimmst du diese Gelegenheit immer wieder wahr? Er wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Der Eingang in das Heiligtum ist offen. Jeder darf durch Jesus Christus, wie damals der Priester im Tempelgebäude, wie damals der Priester in das Heiligtum eintreten durfte. Jetzt dürfen wir kommen. Der Vorhang ist zerrissen. Und durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt, dürfen wir mit Gott versöhnt werden. Stell dir vor, Hausgenossen Gottes werden. Hausgenossen Gottes werden, zum heiligen Priestertum ernannt, Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir haben gelesen hier von einem Geheimnis. Vers 16, 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Anerkannt groß. Warum groß? Warum anerkannt groß? Eigentlich handelt es sich hier um alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Deshalb anerkannt groß. Und diese Schätze der Weisheit, wo sind sie verborgen? In Christus sind sie verborgen. Warum heißt es hier Geheimnis? Ist Gott jemand, der Geheimnistuerei treibt? Nein. Geheimnis, warum? Durch sein vollbrachtes Werk hat Jesus Christus das Gesetz und die Propheten erfüllt. Damals, vor dem Kommen Jesu zur Rettung der Menschen, forschten die Propheten, heißt es. Geheimnis. Sie wollten forschen, sie haben geforscht. Der Geist Gottes hat ihnen vieles geoffenbart im Voraus. Aber sie sahen es nur von Weitem. Und es hat sich erfüllt. Sie haben nachgeforscht, steht geschrieben, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel sogar hineinzuschauen begehren, 1. Petrus 1, 11 und 12. Es ist das prophetisch angekündigte Heilsgeschehen, welches Gott in der Person von Jesus Christus, seinem Sohn, mit ihm und durch ihn erfüllt. Das Geheimnis ist geoffenbart. Das Geheimnis der Seligkeit in Gott. Dafür ist Gott geoffenbart worden im Fleisch. In Johannes 1,1, ihr kennt die Stelle, habt ihr schon gelesen, was heißt es dort? Johannes 1,1, am Anfang, schon am Anfang, ganz am Anfang, war das Wort, Gottes Wort, Gott gebietet. Am Anfang war das Wort. In ihm, im Wort, war das Leben. Und dann die Feststellung, Vers 14, Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, lesen wir von diesem Geschehen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott den Sohn, geboren im Fleisch, von einer Jungfrau, Maria, Gottes Sohn, Gott, Immanuel, nimmt Fleisch an und Blut und kommt als gewöhnlicher Mensch und doch Gott in diese Welt. Es heißt, da nun die Kinder der Menschen an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht ererben. Steht geschrieben in 1. Korinther 15, 50. Fleisch und Blut, so dieser Leib, kann das Himmelreich nicht ererben. Und Jesus macht es sich doch dir und mir gleich. In Fleisch und Blut. Römer 6, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Er nahm Fleisch und Blut an. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, spricht er zum Vater, der Sohn. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, wir haben es gehört vorhin, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, heißt es, durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal, Hebräer 10, Vers 5 bis 7 und Vers 10 noch dazu. Gott geoffenbart worden im Fleisch. Das Geheimnis der Seligkeit in Gott. Dafür ist Gott geopfert worden im Fleisch. Dafür ist Gott gerechtfertigt worden im Geist. 3 Tage nach seinem Opfer im Tod am Kreuz auf Golgatha ist Jesus aus dem Grab auferstanden. Er ist erschienen, sogar solchen, die gar nichts ahnten von seiner Auferstehung. Solchen, die es auch nicht glauben wollten, er ist ihnen erschienen. Jesus ist leiblich auferstanden. Gott, der Vater im Himmel, wird nicht zulassen, heißt es, dass sein Heiliger die Verwesung sieht. Das steht geschrieben. Es ist verheißen in Psalm 16, schon im Alten Bund, Vers 10. Und wiederholt in Apostelgeschichte 13, 35. Er wird die Verwesung nicht sehen. Als der auferstandene Herr den Jüngern erschien, trat er in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Aber er hat ihnen bewiesen, dass er nicht Geist ist, er ist leiblich auferstanden. Er hat sogar gegessen. Und durch Gottes Geist wurde der Mensch, des Menschensohn, auferweckt, leiblich auferweckt durch Gottes Geist. Und darum ist auch denen, vom Haus Gottes verheißen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wunderbar. Römer 8, Vers 11. Und darum heißt es, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Jetzt dieses Bild. Fleisch und Blut. So werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. 1. Korinther 15, 49. Ihr Lieben, Gott ist gerechtfertigt worden. Um unserer Übertretungen willen wurde Jesus dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Römer 4, 25. Darum heißt es schon im Psalm 118, Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Gott ist gerechtfertigt worden, in dem Sohn Jesus Christus für dich und mich gemacht zur Rechtfertigung. In den Zelten der Gerechten ertönt Jubel, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Psalm 118, 15. Das Geheimnis der Seligkeit in Gott, dafür ist Gott gerechtfertigt worden im Geist. Dafür ist aber auch Gott gesehen von den Engeln, heißt es. Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht fest, wie einen Raub Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, heißt es. Erniedrigt sich selbst, wird gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum, heißt es, hat ihn auch Gott erhöht. Über alle Maßen erhöht. Und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 7 bis 11. Jesus, es heißt, er wird gesehen von den Engeln. Und er ist uns so viel erhabener geworden als die Engel, heißt es. Er ist uns so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor den Engeln. Ihn auszeichnet vor den Engeln. Hebräer 1, Vers 4. Das Geheimnis unserer Seligkeit in Gott. Dafür ist Gott gesehen worden von den Engeln. Dafür ist Gott verkündet worden unter den Heiden. Und der auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus wollte, dass sein vollbrachtes Werk den Nationen der Welt bekannt wird. Alle Nationen. Sie waren eingeladen in die Gemeinschaft und sind immer noch eingeladen, in die Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und darum sagte er schon vor seinem Sterben am Kreuz und vor seiner Auferstehung, er sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden, Johannes 16, 7. Dieser Beistand ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, welcher Gottes geschriebenes und verkündigtes Wort wirksam werden lässt in aller Welt. Schwert des Heiligen Geistes, Gottes Wort. Und durch das Wunder vom Zungenreden an Pfingsten geschah es. Wir hören sie in unseren Sprachen, sagen sie damals schon. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Apostelgeschichte 2,11. Diese Verkündigung des Evangeliums ist immer noch aktuell in aller Welt. In aller Welt. Gottes Ruf zur Rettung des Menschen ist einfach und klar. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, heißt es. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Jesaja 45. Das Geheimnis der Seligkeit in Gott, dafür ist Gott verkündet unter den Heiden. Aber dafür ist Gott geglaubt, auch heißt es hier. Dafür ist Gott geglaubt in der Welt geglaubt. Gott hat in seinem Heilsplan alles in der Hand und er leitet die ganze Entwicklung, obwohl die Menschen ihm gegenüber, Gott gegenüber, in ständiger Untreue oder im Unglaube davonlaufen, sehr oft leider. Aber wo immer ein Mensch sich durch den Heiligen Geist in seinem Gewissen überführen lässt, findet er bei Gott ein offenes Ohr. Bei Jesus Christus findet der Mensch in der Welt Gottes Retterkraft, seine Kraft zur Rettung, und er findet Freiheit, frei von der Knechtschaft der Sünde. Gott holt diesen Menschen heraus aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Todes, heraus aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Diese gläubigen Menschen sind in der Welt, ja, aber sie sind nicht von der Welt. Sie haben ein ganz anderes Ziel, für das Gott sie errettet hat. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das Geheimnis der Seligkeit in Gott, dafür ist Gott geglaubt in der Welt. Und das Letzte, dafür ist Gott aufgenommen in Herrlichkeit. Das Geheimnis deiner Seligkeit in Gott, unserer Seligkeit in Gott, dafür ist Gott aufgenommen in Herrlichkeit. Und die Auferstehung, der Eingang Jesu in die Herrlichkeit des Himmels, welche er verlassen hatte, wir haben es gehört, um uns zu retten, hat er diese Herrlichkeit verlassen. Sie garantiert uns, dieser Eingang garantiert uns auch den Eingang in unsere ewige Wohnung. Dort in der Vollendung, am Ziel. Jesus ist auf dem Thron der Gnade Gottes, über alles erhöht. Und alle Kinder, die er errettet hat, die bei ihm das Leben haben, Jesus das Leben, alle Kinder seines Hauses, haben jetzt schon ihren Platz reserviert dort am Ziel. Aus Gnaden seid ihr errettet, heißt es. Und Gott hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, aufgenommen in Herrlichkeit. Epheser 2, Vers 6. Der sichere Anker für deine Seele, der soll hineinreichen. Wo? Dort, wo Christus aufgenommen wurde in Herrlichkeit. Dieser sichere Anker der Seele reicht hinein, dort, wo Christus eingegangen ist, hinter den Vorhang. Hebräer 6, 19. Christus ist der Vorläufer, aufgenommen in Herrlichkeit. Er bringt die Seinen an das Ziel am Kreuz auf Golgatha. Hat er schon, und ich schließe damit, einem Übeltäter diese Realität zugesprochen und realisiert. Dort wurden ja zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Und dieser eine Übeltäter, welcher seine Schuld erkannte, er sagt, wir haben es verdient, dass wir hier sind auf dem Kreuz. Aber dieser doch nicht. Und er sagt zu ihm, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aufgenommen in Herrlichkeit. Wir beten. Wie wunderbar ist es, diese Botschaft zu hören von dir, Herr Jesus Christus. Wie wunderbar bist du? Wie wunderbar ist das Evangelium? Diese Gotteskraft, die selig macht, das Geheimnis der Seligkeit aus Gott. Ja, Herr Jesus Christus, du offenbarst dich dem Sünder. Du offenbarst dich uns Menschen. Und wir danken dir, dass du heute noch rufst, zu dir ziehst. Aber wir, die wir deine Kinder sein dürfen schon, vielleicht seit Jahren, wir dürfen immer wieder neu es schätzen lernen, es für uns nehmen, was das bedeutet, Erlöste zu sein, Kinder deines Hauses zu sein. Herr, schenk mir und einem jeden von uns, dass wir die Folgen daraus ziehen und die Gemeinschaft mit dir pflegen. Dass wir nicht nur religiös leben aus Tradition, sondern dass wir uns nähren von deinem Wort und in diese Gemeinschaft treten im Gebet und bleiben, weil du gesagt hast, ich bin bei dir, ich bin bei euch alle Tage. Hab Dank, Herr, dass du das einem jeden von uns schenkst, unseren Geschwistern in dieser Welt. Ja, du bist, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig. Und wir danken dir, dass du es erfüllst in unserem Leben zu deines Namens Verherrlichung, dass wir dann erscheinen dürfen in deiner Herrlichkeit, dort am Ziel. Wir danken dir, dass du mit uns gehst in diese Zeit jetzt, und möge die Gemeinschaft wirklich mit dir ein Segen sein im Leben eines jeden von uns. Amen. Bevor wir nun zum Abend